Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir der Daniel. Guten Morgen.
Morgen.
Und ein Special Guest heute, den wir uns schon länger gewünscht haben. Wir haben uns schon öfter mal gesprochen, haben natürlich auch öfter mal Kontakt. Guten Morgen, Simon von den Rocket Beans.
Guten Morgen.
Es ist ja immer ein bisschen schwierig, euch so zu terminieren und in den Podcast zu kriegen. Ein paar von euch waren ja schon da. Du warst noch nicht zu Gast. Stell dich doch am besten mal ganz kurz vor für die zwei Leute, die dich nicht kennen.
Ja, gerne. Es sind wahrscheinlich mehr als zwei. Ich kenne ja unsere Zahlen. ich bin Simon. Wir haben früher, ich war bei Giga. Da haben wir Giga Games gemacht, 2 Stunden jeden Abend für 5 Jahre. Dann sind Budi und ich, es war ein Kollege von Giga und ein enger, tiefer Freund von mir, sind wir dann nach Hamburg und haben Game One, ich würde mal sagen, erfunden so und halt auch produziert und alles gemacht, 8 Jahre lang. Und dann war irgendwann der Ofen aus und dann haben wir uns gesagt, wir versuchen es noch einmal mit Gefühl auf YouTube und Twitch mit Rocket Beans TV, das ist so unser kleiner Sender. Mit dem sind wir jetzt nach einem Jahr auf Twitch zu YouTube gewechselt und sind da jetzt. Also da kann man uns finden. Und bitte, bitte versucht das auch. Sucht uns.
Ja, und das Konzept ist ja nach wie vor geblieben, oder? Also so wie ich das jetzt verstanden habe, Twitch war ja am Anfang eher so hauptsächlich Gaming-Content und jetzt auf YouTube seid ihr ein bisschen freier, was die Inhalte angeht, oder?
Genau.
Du bist ja schon noch sehr Games-lastig, habe ich so das Gefühl, aber insgesamt bewegt sich Rocket Beans, glaube ich, immer mehr in eine generelle Entertainment-Schiene, oder?
Ja, stimme ich dir zu. Ist aber auch ein bisschen schwierig. Also ich selbst mache eigentlich ganz viel Kram. Also ich bin auch viel so, ich mache viel Konzepte oder ich denke mir auch Sendungen aus und bin auch nicht nur so in dem Gaming-Thema drin. Aber ich glaube, wenn ich jetzt, ich hoffe einfach, dass mir das die anderen nicht übel nehmen, wenn ich das so sage, aber ich glaube, von uns 5 Bohnen, die wir diese Firma gegründet haben, bin ich auf jeden Fall der am meisten mit Games zu tun hat. Ich war einfach schon immer ein Gamer, ganz extrem, und ich habe vor allen Dingen nie meine Reihen gehabt, meine Serien, die ich gespielt habe, sondern ich habe einfach alles gespielt, was nicht gerade Sport war oder so. Und dadurch habe ich einfach einen ziemlichen Background. Ich bin definitiv nicht der Skilligste. Also ich rock jetzt nicht alles in Battlefield und Call of Duty weg oder so, aber ich habe einfach einen enormen Background, weil ich so viel schon gespielt habe, weil ich in dem Beruf einfach schon so lange arbeite. Ich glaube, seitdem ich 17 bin, arbeite ich mehr oder weniger in diesem Beruf, ja, selbstständig oder angestellt. Und insofern, ihr kennt es ja selbst, wenn man das so auch beruflich macht, kriegt man natürlich eine Menge Auswahl an Spielen zu sehen.
Naja, und es gibt ja immer die zwei Arten, ne? Es gibt die Leute, die so Spezialexperten in einem Gebiet werden, weil sie sich halt besonders viel mit der Materie auseinandersetzen und jede einzelne Waffenfrequenz, Schussfrequenz in Battlefield kennen. Und ich glaube, ich höre mich da auch so ein bisschen raus, was du sagst. Mich reizen halt vor allem immer neue Spiele, neue Konzepte, die man so noch nicht gesehen hat. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zu diesem Spiel heute, Daniel.
Ja, ich wollte aber ganz kurz noch was fragen, weil das finde ich wirklich bei Rocket Beans sehr bemerkenswert, weil gefühlt arbeiten da ja mittlerweile 500 Leute. Also
das gezählt sind es aber nur 60.
Aber immerhin, ich meine, es sind 60 Leute. Das ist also da schaut man sich irgendwelche Magazine oder sowas an, wo man sagt, arbeiten nicht so viele. Ist das eher Fluch oder Segen? Also sagst du eher, ja, ist doch geil, wenn wir so viele Leute haben, oder sagst du, oh, das ist aber schon auch jeden Früh sagt man sich, ist viel Verantwortung für viele Leute.
Ja, da hast du geschickt aufgepasst im Vorgespräch. Es ist sehr viel Verantwortung und enormer Druck. Also ich schlafe eigentlich seitdem kaum mehr gut, weil man natürlich plötzlich Verantwortung auch für so viele Leute hat. Und ja, man holt die, weil, also man fängt an mit, wir haben, glaube ich, bei Game One hatten wir 25 Mann, vielleicht maximal manchmal 30. Also so, manche sind ja auch nur, kommen wir nur für die Drehtage oder so. Das heißt, man hat da 25 Mann und arbeitet an 15 Minuten pro Woche. Das ist natürlich der absolute Mega-Luxus. Und wenn man von da dann wechselt zu, ab jetzt machen wir jeden Tag 5 bis manchmal 8, 10 Stunden Programm live oder machen auch mal aufwendige Shows oder irgendwelche Late-Night-Shows oder gehen aufs Reeperbahn-Festival und so. Und da braucht man einfach Leute. Und dann holt man die alle rein und merkt irgendwann, fuck, die müssen ja auch alle bezahlt werden und die wollen ja irgendwie auch was essen. Und da wird's dann halt, dann hat man die Verantwortung plötzlich und dann muss man eben wachsen, um das noch alles bezahlen zu können. Also es geht letzten Endes natürlich immer nur darum, dass die Kohle stimmt irgendwo, ja, für jeden. Und wir verdienen alle nicht viel. Also keiner bei uns wird irgendwie reich. Das sind schon alles Leute, die haben Bock auf den Job. Und wie gesagt, dann lernt man die kennen und will eben auch gerne, dass die da bleiben. Also man hatte aber eben vorher viel weniger Druck. Also als ein kurzer Vergleich noch bei Game One, hatte man eben Jahresverträge, die haben wir uns nach langen Jahren des ständigen Staffellaufes sozusagen erkauft. Irgendwann hieß es, okay, ihr kriegt jetzt Jahresverträge. Und dann konnten wir endlich Leute fest einstellen. Und ab da ist dann alles safe. Also du weißt, du wirst bezahlt bis, meistens ging so ein Vertrag dann über die Weihnachtstage noch bis März oder so. Und man weiß, man wird bezahlt. Und auch wenn eine Sendung mal scheiße läuft oder wenn die Quote nicht so gut ist, dann wird man trotzdem bezahlt und kann an der nächsten Sendung arbeiten. Jetzt ist es so, wenn die Quote nach unten geht, kriegen alle mega Panik, weil wir halt davon bezahlt werden, unter anderem. Das ist unser Marktwert, der da nach unten geht dann. Und insofern ist das halt ein ganz anderer Schnack. Aber wir wollten es ja auch so. Also ich darf mich nicht beschweren. Wir haben uns das ja so ausgesucht. Also insofern bin ich selbst mit Schuld.
Ja, aber wenn man auch so sieht, ihr werdet ja auch gerade so überall rumgereicht bei den Medienmagazinen und so, die dann euch da entdeckt haben und auf DWDL gibt's Interviews und so als die Zukunft des Fernsehens, so nach dem Motto, guck mal hier, die Jungs haben sich da so hingesetzt und machen jetzt ihr Web-TV und das ist das, was wo die Zukunft hingeht und deswegen, also mache ich mir jetzt, aber das ist jetzt nur meine Perspektive als Außenstehender, da keine Sorgen und man sieht ja auch bei euch bei den Zahlen, dass es überall nach oben geht. Deswegen, ich wünsche es dir, dass du trotzdem vielleicht noch mal irgendwann demnächst die ein oder andere ruhige Nacht verbringen kannst. Aber jetzt, ja, Entschuldigung. Ich will jetzt auch nicht rumheulen. Entschuldigung,
Manu. Ich wollte ja ganz kurz anteasern. Ich wollte auch schon mal euch Gründerbohnen mal zu einem Brunch einladen, dass wir mal über dieses Phänomen reden, warum live quasi wieder zurückkommt, obwohl man ja eigentlich gedacht hat, mit dem Internet und solche Internetmedien wie ihr, also internetaffinen Medien wie ihr, jetzt wieder eher live machen und dieses On-Demand eigentlich, was ja eigentlich ein Vorteil ist, darüber würde ich gerne mal sprechen. So nur
ja, das können wir gerne machen.
Das finde ich ein ganz interessantes Thema. Genau, also Daniel, aber jetzt zum Thema,
ja. Zum Spiel. Entschuldigung, also wir reden über Virginia und ich habe mir als ersten Notizpunkt auf meinem Notizzettel habe ich mir aufgeschrieben, wie dieses Spiel dich im Prinzip begrüßt. Und zwar kennt ja jeder den berühmten Satz Start to play oder sowas. Und da steht bei Virginia, press X to go on a trip. Und das hat mir schon als ersten Satz in diesem Spiel so gut gefallen, weil es so schön doppeldeutig ist, weil Trip ist natürlich einerseits ja ein Ausflug, ein ganz normaler, aber das kann ja auch so ein, ja, so ein Drogenrausch oder irgendwie sowas sein, sowas ganz Wirres. Und ich finde, das beschreibt schon das Spiel sehr gut, weil da ist schon mal der Ton für das, was alles danach folgen soll, gesetzt. Und Virginia ist ein Spiel aus der Ich-Perspektive, was in so einem Low-Poly-Stil heißt das, glaube ich, oder? Kenne mich da nicht so aus von der Technik her. Und man kann es, wenn man böse wäre, obwohl wir das ja nicht sehr böse hier so meinen, dem Genre der Walking Simulators zuordnen, würde ich sagen, oder?
Ja. 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 Und um es noch quasi plakativer zu sagen, es ist ein bisschen Akte X trifft Twin Peaks.
Ein bisschen ist sehr untertrieben, ja.
Simon, wie bist du denn auf dieses Spiel aufmerksam geworden? Deswegen bist du ja auch hier, weil wir auf Twitter, habe ich zumindest gesehen, dass du hellauf begeistert warst von diesem Spiel. Wie bist du denn an dieses Spiel aufmerksam geworden, auf dieses Spiel?
Ja, also ich, ohne es zu wissen, bin ich schon beim inoffiziellen Vorgänger von anderen Entwicklern, 30 Flights of Loving, so ein bisschen auf das Spiel aufmerksam geworden, auf die Idee dahinter. Aber tatsächlich wurde mir Virginia von unserem Redaktionsleiter Fabian vorgeschlagen.
Ja, schön. Liebe Grüße, ja, an dieser Stelle. Ja.
Wie bitte?
Liebe Grüße an diese Stelle.
Ja, von mir auch. Wir haben ja, ich bin gerade in London und da habe ich nicht so viel Kontakt zu unserer Sendeleitung und all den Themen, die da Tag ein, Tag aus so durchrasseln. Und er gibt mir dann meistens ein paar Vorschläge, was ich spielen könnte, weil er natürlich weiß, was noch frei ist, was noch nicht vergeben wurde. Und er meinte, ich habe dir Virginia quasi aufgehoben, guck dir das an, das scheint was für dich zu sein und er kennt mich ganz gut. Und da habe ich mir nur den Trailer angeguckt, diesen kurzen 50 Sekunden Teaser und dachte direkt, okay, das sieht irgendwie geil aus, die Musik ist irgendwie cool, lass mich das spielen. Also mir tut's fast leid, dass ich das nicht auf dem Zettel hatte, weil es wäre, eigentlich wäre das genau so ein Spiel gewesen, wo ich dann am Tag des Releases auch drauf warte und einfach vorher schon weiß, dass das mir gefallen wird. Weil das ist genau mein Spiel. Also ich liebe Walking Simulator mit einer guten, interessanten Story. Also, weil davon gibt's, finde ich, nicht so viele, wie man gerne behauptet.
Ja, zumindest die einen so fesseln irgendwie, gell?
Ja, genau, das meine ich. Es gibt viele Walking Simulator, aber es gibt eben wenige, die wirklich was zu bieten haben, wo das Narrative, einfach die Geschichte, wo irgendwie, wo man drüber nachdenken kann, wo man sich so reingraben kann, wo man sich festkrallen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Wo man einfach ewig drüber nachdenken kann.
Das bietet dieses Spiel auf jeden Fall. Wir bleiben relativ spoilerfrei jetzt am Anfang, um generell so zu sagen, kann man es irgendwie empfehlen, was ist gut daran, was ist vielleicht ein bisschen nervig. Und ich würde vorschlagen, dass wir am Ende noch mal kurz über einzelne Story-Aspekte vielleicht sprechen. Bleiben jetzt aber spoilerfrei, wir geben dann noch mal eine Warnung. Kurz zusammengefasst, es geht um zwei FBI-Agentinnen. Also man spielt selber die FBI-Agentin Ann Tarver, die quasi eine neue Stelle beim FBI bekommt. Die bekommt dann eine Partnerin, das ist die Maria Halperin, heißt halt so. Und im Grunde geht es um einen vermissten Jungen. Also man wird dann in eine Kleinstadt in Virginia gebracht. Als Case fährt man dort zusammen hin und soll untersuchen, wo dieser vermisste Junge abgekommen ist. Also klingt nicht nur ein bisschen nach Akte X und Twin Peaks, sondern fühlt sich auch so an. Na klar, durch dieses FBI-Setting. Interessant dabei ist, was Daniel schon gesagt hat, es ist so ein Low-Poly-Style, also ein sehr malerischer Grafikstil. Und was mich noch viel mehr fasziniert hat, dass das komplett ohne Sprache auskommt. Also es ist einerseits eben so stilisiert durch die Grafik, aber eben auch dadurch, dass man ein wahnsinnig reduziertes Gameplay hat, nämlich keinerlei Sprache, es gibt nur ganz, ganz wenige Texteinblendungen und das ganze Spiel funktioniert trotzdem auf erstaunliche Weise richtig, richtig gut. Man ist sofort reingezogen, Simon.
Ich stimme dir völlig zu. Ich finde diese Art einfach, ich mag diese Art in Spielen, wenn geschnitten wird. Also wenn man das Gefühl hat, okay, fuck, jetzt muss ich die Leerstellen ausfüllen mit meiner Fantasie. Weil man kriegt nur so Anfang und Ende, so quasi den Anfang und Ende des Buches und den Rest muss man sich so irgendwie zusammenreiben. Und das wird natürlich hier gerne genutzt in diesem Spiel, um etwas mysteriöser zu machen, als es vielleicht ist, weil man eben nicht weiß, was zwischen dem einen und dem anderen Schnitt im Spiel passiert ist. Und dass man das finde ich das Besondere, dass Schnitte aus der Ego-Perspektive wirken irgendwie sehr originell noch. Also das hat was sehr Exotisches. Das gibt's einfach selten.
Das war auch tatsächlich das, was mir bei dem Spiel sofort als irgendwas, was ich noch nie erlebt habe, in dieser Form aufgefallen ist. Ich glaube, in der Filmtechnik nennt man das Montage, ne? Also diese krassen Sprünge beim Schneiden, also die wirklich ganz offensichtliche krasse Sprünge sind, wo man dann auch als Zuschauer sofort merkt, okay, da ist jetzt nicht irgendwie nur ein Schnitt und Gegenschnitt, sondern da ist irgendwie wirklich Zeit dazwischen, da ist irgendwas passiert. Und diese krassen Sprünge ergeben dann aber trotzdem irgendwie Sinn. Also die erzählen dann auch oft, durch den Schnitt wird eine Geschichte erzählt. Also das kennt man zum Beispiel in Filmen ja oft, wenn man dann einfach irgendwie, zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, eine der bekanntesten Montagen ist Rocky trainiert oder sowas. Ne? Dann hörst du halt Musik und siehst, wie er auf die Schweinehälften einklopft und wie er hochläuft und wie er immer fitter wird. Und dann siehst du halt, wie es in der einen Szene liegt halt Schnee, wo er da bei diesem Philadelphia Memorial, wie es heißt, hochläuft. Und in der nächsten Szene ist dann schon Frühling und du weißt, okay, der hat jetzt die ganze Zeit trainiert. Über dieses halbe Jahr. Und im Grunde brauchst du gar keine Worte, weil der Zuschauer erklärt schon, versteht schon deswegen, was da eigentlich erklärt werden soll. Und hier gibt's halt auch so, gibt's halt auch solche Beispiele. Der Vorgesetzte von deiner Agentin, die du spielst, wirft dir halt so eine Akte hin. Also du gehst bei ihm ins Büro, setzt dich an den Schreibtisch, er wirft dir eine Akte hin. Dann willst du aus dem Büro rausgehen. Schnitt, du sitzt in einem Auto, fährst an einem Schild vorbei, so Welcome to Virginia. Und im nächsten Schnitt, zack, sitzt du halt in einem Diner und hast diese Akte, die er dir gegeben hat, vor dir liegen. Und du weißt, ah, okay, offenbar war das jetzt mein Auftrag, nach Virginia zu fahren. Und das hängt alles zusammen. Und ich bin jetzt nicht zufällig in Virginia, sondern weil ich diesen Auftrag, der in dieser Akte vermerkt war, jetzt angenommen habe und dorthin gefahren bin. Und innerhalb von 3 Schnitten und 10 Sekunden hast du im Prinzip schon eine Story erklärt, ohne dass du groß irgendwie Worte oder ausufernde Erklärungssequenzen hattest, ne?
Die gleiche Sequenz bei Heavy Rain hätte 4 Stunden Spieldauer.
Ja, genau.
Ja, Da muss ich auch die ganze Zeit dran denken, man hätte das Spiel auch problemlos in die Länge ziehen mhm. können. Und hätte da problemlos statt, am Ende ist es 2 Stunden lang, hätte man das auch 8 Stunden lang machen können und niemand hätte sich wirklich beschwert. Aber eben, dass man die auch die Eier hat, einfach sowas zu machen. Ja, ich guck gerade nach, weil ich wissen wollte, wie dieser Effekt heißt. Den hat ja auch Hitchcock wunderbar mal erklärt, der Kultschow-Effekt. Also wenn man einfach 2 Sachen zusammenschneidet, ergänzt das Gehirn automatisch die Story dazwischen. Ob sie dann stimmt, das ist eine andere Geschichte, ja. Also, aber man kann eben durch die Bildauswahl vor und nach dem Schnitt, kann man das Gehirn sozusagen des Zuschauers ja so manipulieren, dass er von einer Sache ausgeht, die vielleicht ganz anders ist.
Also, das Spiel lässt einem ja auch wahnsinnig viel zum Interpretieren, da kommen wir ja nachher nochmal drauf.
Wahnsinnig viel.
Da gebe ich dir absolut recht, es ist ja auch oft so an Objekten festgehalten. Also sie nimmt irgendwie einen Brief, ein Kuvert, einen Schlüssel oder findet irgendwie eine Kette oder sowas, nimmt es in die Hand und in dem Moment die Hand mit der Kette oder mit dem Objekt bleibt, aber die Szene drumherum springt. Ja, und ja, springt woanders hin. Und das ist total cineastisch eben dadurch.
Ich will auch, Entschuldigung, ich muss nur gerade, mir fällt es auch gerade wieder ein, eine meiner Lieblingsszenen, so nicht im Spiel jetzt, aber von der Bedeutung ist eigentlich, und das erklärt, finde ich, das Spiel auch ganz gut, man findet so eine Kiste und, also, Entschuldigung, man findet eine Kiste und in der Kiste ist, glaube ich, eine andere Kiste und dann will man natürlich wissen, was da drin ist. Und man erfährt es nicht. Man erfährt es einfach nicht. Und man sitzt so da und denkt die ganze Zeit, jetzt mach die Kiste auf. Und dann passieren Sachen, wo man denkt, so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und man wusste vorher nicht, dass es diese Kiste überhaupt gibt. Aber in dem Moment, in dem man weiß, dass da eine Kiste ist, wo wohl irgendwas Wichtiges drin ist, will man es eben auch wissen. Und dass es einem dann vorenthalten wird, das ist das Geniale an dem Spiel. So, dass sie es einfach sich trauen, Leute auch zu enttäuschen oder eben letzten Endes nicht zu enttäuschen, sondern dadurch die Aufmerksamkeit noch zu erhöhen. Ja, da klappen sich direkt die Ohren auf und man will wissen, okay, was hat das Spiel noch so zu bieten? Worum geht's jetzt? Ja, und ja, es ist ein Spiel, wo das eigentlich die ganze Zeit, finde ich, wird mit dem Spieler eigentlich gespielt.
Absolut. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Das wird mit dir gespielt. Das muss man unbedingt dazu sagen. Gerade wenn man sagt, es ist ein FBI-Spiel und man geht irgendwie in eine Stadt und sucht einen vermissten Jungen, da interpretiert man vielleicht schon ein bisschen zu viel rein. Das Spiel spielt sich im Endeffekt schon wie ein Walking Simulator fast von alleine. Also man muss natürlich interaktiv interagieren mit dem Spiel, aber es ist extrem linear, gerade dadurch, dass eben diese Schnitte so wichtig sind und die Art und Weise, wie das Spiel dir bestimmte Sachen erzählt, hast du eigentlich im Grunde keine Möglichkeiten, selber irgendwo rumzulaufen oder rumzustreunern oder Sachen zu entdecken, die nicht vorgesehen sind. Es gibt so ein paar kleinere Objekte, die du als Achievements einsammeln kannst. Es gibt mal eine Blume, die du pflücken kannst oder irgendwie kleinere Objekte, die du findest. Aber selbst wenn du durch einen Gang läufst, der links und rechts Türen hat, keine Türen hat, also einfach nur so ein Kellergewölbe, wenn du eben zu deiner Agentin, zu deiner Partnerin läufst, selbst dort passieren ja Schnitte und die Kontrolle wird dir aus der Hand genommen an sehr vielen Szenen. Dass man mal irgendwie ein bisschen frei rumlaufen kann, gibt's eigentlich nur an 3-4 Stellen oder so, dass da mal ein bisschen größeres Großraumbüro ist oder mal so eine kleine Parkanlage. Aber es ist nicht jetzt vergleichbar mit zum Beispiel Gone Home, wo man ein gesamtes Haus erkunden kann und immer an gewissen Stellen geht's dann weiter, sondern es ist ein extrem lineares, cineastisches Erlebnis, bei dem man an bestimmten Stellen mal was drücken muss oder mal ein Objekt zeigen muss. Aber es ist kein Telltale oder Gone Home-artiges Spiel.
Nee, gar nicht. Im Gegenteil eigentlich. Telltale hätte das gut ausgeschmückt mit sehr viel QTEs und Dialogen, die am Ende doch wieder aufs selbe hinauslaufen. Und ich mag Telltale, aber ich war ganz froh, dass man sich dagegen entschieden hat, irgendwelche Dialoge oder irgendwas zu machen. Und eben wirklich die Möglichkeit bietet, einfach nur die Geschichte so aufzusaugen und man wird sie eh nicht raffen beim ersten Mal. Und ich kann mich auch erinnern, dass gerade am Anfang, ich zum Beispiel habe überhaupt nicht gerafft, wir kommen jetzt nicht zu Spoilern, ich werde jetzt nicht spoilern, aber ich habe überhaupt nicht gerafft, was eigentlich unsere Aufgabe ist als FBI-Agentin. Ich dachte wirklich, es geht von Anfang an um den Jungen. Stellte sich am Ende raus, ich habe einfach die Akte, die uns präsentiert wurde und die uns ungefähr nach 10 Sekunden wieder weggerissen wird, nicht schnell genug gelesen. Dadurch entgeht einem wirklich was Essentielles und man irrt so ein bisschen auf dem völlig falschen Pfad. Ab und zu sieht man mal den Originalweg und versucht da hinzukommen, aber letzten Endes hat man überhaupt keine Chance, weil man nie mitgekriegt hat, was eigentlich die Aufgabe ist. Und sowas finde ich irgendwie mutig. Wie gesagt, ich finde es mutig. Ich weiß nicht, ob ich es cool finde, weil es ist auch ein bisschen assi. Also, und viele Leute werden das Spiel nicht raffen. Man rafft es eh nicht, aber viele werden es nicht raffen, allein schon, weil sie eben nicht genau wissen, was eigentlich passiert. Und das ist schon heftig, einem so quasi das Mission Briefing hinzuhalten. Und dann denkt man, okay, lese ich mal, zack, ist es wieder weg. Also es ist schon irgendwie nicht schlecht, ja.
Also es ist kein Spiel der einfachen Antworten. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass du irgendwie sagst, du bekommst eine relativ einfache Handlung präsentiert, der du leicht folgen kannst, sondern oft ist ja auch immer das, und da sind wir wieder bei Twin Peaks oder allgemein bei David Lynch und so, du weißt oft gar nicht, ist das Realität, bildet sich das jemand ein, ist das eine Paralleldimension? Also ganz oft spielt das Spiel ja dann auch mit dir und präsentiert dir dann irgendwie was, wo du dann selber irgendwie rausfinden musst, was du jetzt da draus machst. Und glaube ich das? Ist das was ich mir jetzt nur einbilde, was sich einer der Charaktere einbildet? Oder was passiert hier eigentlich? Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, wie du richtig sagst, Simon, so ein Spiel, wo man sagt, manche Leute werden da einfach sagen, nee, das ist gar nichts für mich. Und das ist auch okay. Aber es ist halt auch wie bei, da sind wir wieder bei David Lynch, dann so, entweder man findet es halt stinklangweilig und weiß überhaupt nicht, was das soll, oder man ist halt total fasziniert davon und sagt halt, boah, irgendwie will ich jetzt doch wissen, was da passiert ist und jetzt, fuchse ich mich da rein.
Ja, also wenn man Spaß daran hat, sowas wie Mulholland Drive zu gucken und rauszufinden, um was es eigentlich geht, dann kann man dieses Spiel uneingeschränkt empfehlen. Also es trifft genau diesen Nerv, wenn man da Bock drauf hat und da Spaß dran hat, dann ist es perfekt. Und wenn einem aber so Dinge irgendwie, ich sag jetzt mal, wenn da mitten in deinem Schlafzimmer auf einmal nachts ein Büffel steht, wenn du sowas irgendwie scheiße findest, dann brauchst du gar nicht weiterspielen. Ja. Dann braucht man sich das nicht anzuschauen, ja, so ein Quatsch, genau. Also man kann es nicht uneingeschränkt empfehlen, aber ich möchte es gerne, dass es jeder spielt, weil es einfach so toll ist, weil es so mutig ist und weil es halt was macht, was Spiele so in der Form selten sich trauen und machen.
Ja, also gerade auch, muss man echt sagen, wer Lynch mag, der findet das wahrscheinlich auch gut. Und wer mit Lynch überhaupt nichts anfangen kann, der
wird gelüncht.
Wird schwer, ja, der kommt schwer rein, glaube ich. Aber ich finde, ich bei Filmen tue ich mich schwerer, wirklich. Also ich bin bei Lynch-Filmen, bin ich ein krasserer Kritiker, habe ich gemerkt, als jetzt bei Spielen wie Virginia, weil ich irgendwie doch noch einen gewissen Einfluss habe und das Gefühl habe, da habe ich einfach nicht richtig hingeguckt oder ich habe was verpasst oder so, während in Filmen du es natürlich präsentiert kriegst und das Gefühl hast, okay, ich sehe diesen Bildausschnitt und was soll der mir jetzt sagen? Was soll mir die kleinen, rückwärts sprechenden Menschen in der Kiste sagen? So und das hat mich immer aufgeregt, aber vielleicht ist es auch eine Alterssache, dass ich einfach akzeptiere, dass man nicht alles verstehen muss und dass es schöner ist, nicht alles zu sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da der Unterschied ist. Aber es ist sehr interessant für mich, dass ich Lynch-Filme oft nicht so geil fand und irgendwie das akzeptiere, dass das Kunst ist, aber dass jetzt nichts ist, wo ich mir irgendwie Filme dreimal angucke, weil ich denke, dass dahinter eine Message steckt, sondern ich denke einfach, ja, die haben einfach Drogen genommen und haben sich halt Sachen überlegt.
Ja. Ich glaube, durch die Interaktion hier in diesem Spiel ist man einfach noch mehr drin, weil man mehr das Gefühl hat, oder so ging es mir zumindest, dass man selber auch entscheidet, wann es jetzt weitergeht und,
genau.
Und dass man das selber erlebt, oder?
Ja, also würde ich auch so zustimmen. Die Interaktion, auch wenn sie noch so gering ist, lässt einen hier viele Sachen einfach irgendwie, weiß ich nicht. Also man kann sich dann über viele Sachen nicht aufregen, weil man ja selbst gespielt hat.
Ja,
auch wenn man eigentlich nichts macht, außer 3 Meter von A nach B laufen manchmal.
Oder man wartet, ging es euch auch so? Also ganz oft war so eine Situation, dass man ja eigentlich schon akzeptiert hat, dass man wen nicht machen muss und dann steht man an der Tür und es passiert nichts. Und es passiert nichts und dann merkt man, ich glaube, ich muss mal drücken und dann drückt man und dann zeigt sie ihren FBI-Ausweis und dann geht's weiter. Also solche Stellen, das ist echt eine kleine Schwäche von dem Spiel, dass man manchmal zu sehr das Ruder aus der Hand gerissen bekommt, sodass man an solchen Stellen dann fast gar nicht merkt, dass man jetzt irgendwas machen soll.
Finde ich aber okay, weil das Spiel ja irgendwie auch so, es will ja so sein. Es will dir ja wirklich eine Geschichte erzählen und im Grunde ist die Möglichkeit, dich spielen zu lassen, mehr oder weniger Mittel zum Zweck, damit du halt irgendwas zu tun hast, damit sie es als Spiel auch verkaufen können, habe ich so das Gefühl. Also ja, wie gesagt, es ist die Frage, es sind 8 Euro, ich glaube, so viel kostet es im Moment, sind 8 Euro zu viel dafür oder ist es ein Geld, was man investiert für ein nettes Erlebnis, wo man auch gerne, wie gesagt, es sind jetzt bei mir 3 Tage, 4 Tage vergangen und ich denke immer noch drüber nach. Also ja, ja, ja. Bei Filmen habe ich das oft nicht. Oder zumindest jetzt nicht bei typischen, weiß ich nicht, Marvel-Blockbustern oder so. Und die kosten doppelt so viel. Also man muss schon irgendwie wissen, was man da kriegt auch. Dann ist man vielleicht nicht enttäuscht.
Also ich finde, 8 Euro ist fast zu wenig, also das ist ja fast geschenkt, wenn ich mir überlege, für irgendein blödes Destiny-Add-on muss ich irgendwie 20 Euro zahlen und ja, da kriege ich 3
Destiny Multiplayer. Destiny ist ja auch scheiße.
Ja, aber nein, nur wenn man es mal so in Relation setzt, oder klar, da kriegst du hast dann schon irgendwie 60 Euro auf den Tisch gelegt und dann kriegst du halt 3 neue Multiplayer-Karten und 5 neue Waffen und sowas und da finde ich jetzt 8 Euro für Virginia, also das sollte man auf jeden Fall mal investieren, um sich einfach auch mal anzuschauen, wie Spiele auch sein können. Also, dass eben nicht alles immer nur irgendwie auf Gameplay und Punkte und Highscore und sowas hinauslaufen muss, sondern dass man eben auch einfach sowas mal als Spiel oder als, wenn man es vielleicht nicht Spiel nennen möchte, weil man sich da daran irgendwie, genau, als interaktives Erlebnis und so. Und ist ja auch okay. Also, ich messe es nicht daran, ob ich jetzt sage, das war jetzt ein gutes Spiel, sondern ich messe es daran, ob ich da irgendwie 2 Stunden unterhalten wurde. Und da bin ich ganz bei dir, Simon. Ich glaube, ich würde sogar sagen, man ist nicht nur die 2 Stunden unterhalten, sondern man muss die Zeit mit einberechnen, die man drüber nachdenkt. Und ich habe es zum Beispiel mit meiner Freundin gespielt, die hat dann zugeschaut und dann haben wir danach nochmal 2 Stunden drüber diskutiert, was da jetzt gerade passiert. Oder beziehungsweise, wie sie es verstanden hat und wie ich es verstanden habe. Und das ist ja auch, im Grunde habe ich 4 Stunden mindestens nochmal für mein Geld bekommen, weil ich da irgendwie diskutieren konnte. Und bei der war natürlich eh voll krass. Die hat natürlich dann auch sofort erkannt, so krass, die Wohnung von der Agentin schaut ja exakt aus wie die Wohnung von Mulder in Akte X und sowas. Also die hat natürlich.
Wirklich? Ist das ja, so?
Ich habe es auch nicht in der Form erkannt, aber die sagt, bis auf die Küche ist es exakt 1:1 der Grundriss von der Wohnung und auch dieses Kellerbüro, was die hinten haben, so was ganz am Ende ja, ein Heizungskeller ist. Ja. Ne? Das ist ja ganz offensichtlich an Akte X und so. Aber die hat da noch viel mehr so Anspielungen und Kleinheiten entdeckt und im Prinzip hat sie eigentlich nur zugeschaut und hatte trotzdem irgendwie 2 Stunden eine interessante Erfahrung. Und
ja, das ist auch absolut ein gutes Spiel zum Zugucken. Genau, ja. Das kann man gut zu zweit spielen. Gut, also ich glaube, man hört raus, ob man sich das kaufen sollte oder nicht. Wir stimmen, glaube ich, alle dafür. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ein bisschen in den Spoiler-Part über.
Gerne.
Spoiler, Spoiler. Jetzt kommt Daniels eigens produzierter Spoiler-Intro-Part. Bitte jetzt.
Habe ich da einen? Ich weiß gar nicht, was.
Ja, das schneidest du dann rein.
Ach so, okay. Nee, also zum Spoiler-Part, ich weiß nicht, wie es euch da mit dem Ende ging, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das Ende war mir dann doch ein bisschen zu verwirrend. Da haben sie in dieser Endsequenz ein bisschen zu viele Twists and Turns irgendwie reingepackt und da haben sie sich für meine Begriffe so ein bisschen übernommen. Da wollten sie dann nochmal zu viel reinpacken und zu viel erzählen in der Endsequenz. Weiß nicht, wie es euch da ging, aber da war ich echt einfach so ein bisschen reizüberflutet von der Menge von Sachen, die mir da erzählt wurden.
Reizüberflutung stimme ich dir zu, aber ich fand's geil. Ich habe Gänsehaut bekommen, die Mucke wurde immer krasser. Es war für mich das perfekte Finale, so wie ich es mir in Spielen immer vorstelle. Also es war so, wow, 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 noch was. Okay, ich raff gar nichts mehr. Ach, es hört nicht auf. Ach, hör auf, bitte, Spiel. Lass mich in Frieden. Ja, so. Also ich stimme dir natürlich zu, dass man am Ende wirklich null verstanden hat. Aber da irgendwie. Also mich hat das so mitgerissen, ich bin da auch sehr emotional bei sowas. Also gerade ohne die Musik wäre das Spiel auch nur zur Hälfte gut. Also wirklich,
die so Musik gut macht die Musikuntermalung
so viel aus. Das darf man nicht vergessen. Du könntest ja eigentlich fast alles zu der Musik zusammenschneiden und es würde gut aussehen. Mhm. Aber das ist schon, hat schon gut gepasst, finde ich. Und vor allen Dingen, ich habe mir jetzt natürlich auch im Nachhinein ein paar Erklärungsversuche von anderen Gamern durchgelesen. Und jetzt verstehe ich natürlich, klar, ist ja irgendwie logisch, auch ein bisschen mehr vom Ende. Aber
es sind ja nur Interpretationen, oder?
Ja.
Es gibt jetzt keinen offiziellen Reklamheftchen dazu oder so.
Das stimmt. Aber ich finde, dass zumindest, also wir reden jetzt spoilerfrei, oder? Also
nee, jetzt kannst du spoilern.
Ja. Mhm. Also am Ende, dieses Staccato mit der Musik und dieser LSD-Rausch, ja. Das ist ja so ein bisschen der Part, in dem es völlig eskaliert und man denkt, okay, was, hört auf, ich will nicht noch mehr Zeitsprünge. Es ist mir zu viel. Und dann wird sie der Chef irgendwie und dann gibt sie anderen Leuten dieselben Aufträge, die sie bekommen hat. Und dann sind wir plötzlich wieder im Knast. Und ich denke halt, oder sind wir wieder im Knast? Ich weiß gar nicht, aber dann auf jeden Fall geht's wieder zurück, ja, zeitlich. Und ich meine, das ist so eine typische, muss ja eigentlich eine typische Traumsequenz sein, eine typische Vorstellung, wie das Leben sein könnte, wenn sie ihren Partner ausliefert. Aber was der Partner eigentlich zum Beispiel gemacht haben soll, das will mir einfach nicht in den Sinn. Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht müssen wir noch mal kurz runterbrechen. Also was ich so ja, grob als ihre Story verstanden habe, das ist ja relativ eindeutig, dass sie eben so eine Art Doppelagentin sozusagen ist und vom Chef den Auftrag bekommt, die anderen Agenten zu kontrollieren. Das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Das was die Akte, die du am Anfang da übersehen genau. hast, so, das meintest ja. du, gell? Ja. Das habe ich verstanden und dass sie sich dann eben auch hocharbeitet und dann später quasi auch diese Aufträge vergibt. Interessant fand ich da vor allem eben diese Note, dass sie ja auch dunkelhäutig oder schwarzhäutig ist und quasi die ganzen Leute, die sie überwachen soll, ja alle ausländischen Charakter haben, wenn ich das richtig interpretiert habe, oder? Also da war der mit dem Turban kam dann, der wahrscheinlich Muslim oder so ist.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Dann war, glaube ich, ein Asiate war dabei. Also ich glaube, dass das schon so eine Message ist, auch von diesem von den Machern, ja. dass sie da quasi immer angesetzt wurde von dem weißen FBI-Chef, die Leute zu kontrollieren und sie selber ja aber auch schwarz ist.
Ja, okay, das ist mir noch gar nicht bewusst gewesen, aber du hast recht, jetzt wo du es so sagst, also zumindest das, was du aufzählst, stimmt, ja.
Aber diese Sequenz, die da am Ende kommt, die habe ich jetzt auch nicht als tatsächliche Handlung verstanden, sondern als, das stellt sie sich jetzt vor, also sie malt sich jetzt aus, wie ihre Zukunft aussehen würde, wenn sie sagt, okay, ich liefere meine Partnerin jetzt aus, damit ich hier aus dem Gefängnis freikomme und dann mache ich Karriere hier im FBI. Und dann sagt sie halt so nach dem Motto, hey, wenn ich das jetzt alles machen könnte, aber dann würde ich am Ende, säße ich dann auf der anderen Seite des Schreibtisches und dann wäre ich derjenige und der FBI-Chef und so, aber meine Seele ist mir da wichtiger so ungefähr, so ich gehe nicht über Leichen und deswegen macht sie es nicht. Also so habe ich das verstanden. Ich
behaupte alles nicht, richtig. Und das ist das, warum sie die Kette dann doch zurückgibt oder so, oder? Oder
ja, aber das ist ja das der Punkt. Szene? Also in der Kette ist ein Bild der Mutter unseres Partners.
Genau.
Ja. Und der Partner hatte zwei verschiedene Nachnamen. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also er hat wohl mal den Nachnamen gewechselt. Entweder ist es der Name der Mutter oder
des Vaters. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle. Es ist der Name der Mutter und die hat ja auch intern gegen das FBI irgendwie, also die hatte ja da auch irgendwie so Zeugs und sie wollte da auch beim FBI arbeiten, aber unter anderem Namen, damit sie nicht als die Tochter von der erkannt wird.
Genau.
Also, weil die Mutter hat doch, man findet doch dann dieses Büro oder dieses Hinterzimmer von der Mutter, wo diese ganzen Akten und Fotos und alles an der Wand hängen und sowas. Und wo so, okay, offenbar hat die Mutter irgendwie versucht, gegen den FBI-Chef irgendwie zu ermitteln oder irgendwas aufzudecken. So. Und das hat wohl nicht geklappt und die Tochter wollte deswegen nicht unter dem Namen, weil sonst hätte man ja erkannt, dass sie die Tochter von der ist, da arbeiten und deswegen hat sie sich halt einen neuen Namen gegeben.
Und die Kette war sozusagen stellvertretend der Beweis, dass sie die Tochter ist, oder? Wenn man die Kette dem FBI-Chef quasi gegeben hätte.
Huh.
Ja, okay. Um sie dann quasi auszuliefern. Und ich habe das so als Symbol verstanden, dass sie ihr diesen Beweis, sie weiß zwar Bescheid, also man selber weiß Bescheid, und gibt diesen Beweis zurück mit dieser Kette, um sie nicht auszuliefern. Habe ich das so verstanden?
Ja, das klingt irgendwie alles logisch total, so wie ihr das erzählt.
Was ich allerdings nicht verstanden habe, war das jetzt ihr Vater, also von uns der Vater in dem Krankenbett? Weil das Krankenbett steht doch in dem Zimmer von der Partnerin. Nee,
es ist nämlich so, in dieser Traumsequenz, in dieser LSD-Sequenz, wechselt man die Charaktere. Und das macht einen halt völlig kirre, weil man vorher natürlich man selbst ist und plötzlich ist man, stellenweise spielt man andere Charaktere und das ist, finde ich, das Verrückte daran, also weil man damit gar nicht rechnet und man denkt, die Mutter im Bett ist die eigene Mutter und plötzlich wird es alles und irgendwie ist es alles, als wäre es eine Person am Ende nur irgendwie.
Mhm. Ja, deshalb mich auch total verwirrt, ja.
Aber was ist denn jetzt, was ist mit der Kiste in der Kiste? Ich raff's nicht. Was ist denn da, warum verbrennen die? Was ist denn da jetzt drin?
Ja, nochmal, also die Kiste war von dem Vater, weil der Vater hat ja diesen Schlüssel ihr gegeben. Aber welcher Vater war das denn? Wer war denn da im Krankenbett? Das war doch ein Mann mit Bart.
Nee, das war die, nein, ein Mann mit Bart? Bin ich verrückt? Ja? Das war doch die Mutter.
Nee, das war ein Mann. Die Kiste kriegt sie von dem Mann.
Ich habe das jetzt gerade falsch in Erinnerung, aber ich hätte schwören können, es war die Mutter. Aber gut, okay, dann war es wohl ein Mann mit Bart.
Also ich glaube, es waren, wenn mich nicht alles täuscht, es waren zwei Leute krank, oder? Also die Mutter von der einen Agentin und die
das war's.
Der Vater von der Hauptagentin. Und weil ich habe das dann so verstanden, dass er ihr halt dann das gibt und sagt hier, also dass das so der Auslöser war, warum sie dann zum FBI gegangen ist. Aber das.
Nee, aber sie zeigt ihm ja dann FBI-Ausweis und sagt, hier, ich hab's geschafft, bevor er stirbt, sozusagen. Genau, er sagt, ich bin stolz auf dich. Hier ist der Schlüssel mit, und dann findet sie in der Kiste, findet sie die Kiste, die verbrennt sie dann.
Ja, aber genau, was das, also gibt's da eine Erklärung? Habt ihr eine Idee? Ich meine, woher soll man auch wissen, was da drin ist? Aber was genau bedeutet das?
Ich glaube, das ist die Ronin-Kiste. Das ist egal, was da drin ist.
Das ist glaube ich, die Pulp-Fiction-Kiste. Genau. Ja. Der Pulp-Fiction-Koffer und der, der, und die Truhe aus
Seven. Ich hasse sowas. Aus
Seven. aber am Ende dann mit diesem Kult, also da dreht's ja dann völlig ab, wo dann
irgendwie, der Kult, den habe ich wieder ganz vergessen.
Da gibt's ja dann irgendwie so einen Kult und ich habe das dann irgendwie, also ich fand das auch alles ganz komisch mit diesen Andeutungen mit der katholischen, oder ich weiß nicht, ob es katholisch, aber zumindest der Vater von dem verschwundenen Jungen, der war ja offensichtlich Pfarrer oder Priester.
Ja.
Und das war auch schon wieder alles.
Der hatte ja was mit dem Mehl.
Und ja, genau. Und irgendwie, und dann dieser Junge mit dem Kult und also da steckt so viel drin, also so viele Ebenen, was man da irgendwie rausholen kann. Und das meinte ich eben mit so. Sie haben da so für meinen Begriff ein bisschen zu viel reingepackt. Also klar, das sorgt halt dafür, dass man jetzt ewig viel spekulieren kann und endlos viel drüber reden kann. Aber vielleicht wär's. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man irgendwie die ein oder andere Handlung einfach rauskickt in einen oder anderen Handlungsstrang. Vielleicht wäre das aber genau das Falsche gewesen. Das,
ja, ich glaube, die Leute wollen drüber reden.
Und ich sag nur UFO. Spiel,
kannst du gar nicht genug
UFO Tiere
noch reinbauen am Ende.
Also das mit dem Kult fand ich auch so ein bisschen so, okay, sie wollten halt noch ein paar coole Bilder haben und mit diesem Kult hattest du ja auch so die Möglichkeit, von jedem Charakter, der da in diese, mit dieser Maske da stand, nochmal so eine kleine Schwäche zu zeigen. Also du siehst dann, dass der eine sich Alkohol quasi in seinen Kaffee gießt, ja, und du kriegst von jedem noch so eine kleine Schwäche mit. Das fand ich irgendwie ein nettes Detail. Aber ich wusste nichts damit anzufangen, ehrlich gesagt, im Gesamtkontext der Geschichte.
Zu dem Moment denkt man ja, dass die vielleicht den Jungen geopfert haben. Das war so mein Gedanke. Also die Geschichte mit dem Jungen, der dann doch nur Anhalter war und scheinbar einfach nur abgehauen ist, das kommt ja erst ganz am Ende.
Ja.
Also zu dem Moment dachte ich noch, die haben so der Klassiker halt, die Kleinstadt, die irgendeinem Gott irgendwas opfert regelmäßig und dann versucht, wenn das FBI analysiert, die irgendwie alle hinzuhalten und wegzukriegen.
Aber da sind wir ja auch wieder bei Lynch, die vordergründige heile Kleinstadt-Idylle, die aber unter der ersten Schicht so ungefähr, wenn du ein bisschen tiefer gräbst, merkst du, dass jeder irgendwie doch irgendwie einfach nur kaputt ist und dass da irgendwas ganz Schlimmes lauert unter der vermeintlich heilen Fassade.
Also. Ja, und ich habe das auch so interpretiert, dass einfach nur gezeigt werden soll, jeder hat noch irgendwie so Motive und ein Dark Side sozusagen.
Ja, plus es gibt die Mine und die Mine ist direkt neben der Militärbasis. Also das sind ja schon zwei Sachen, ja, die einfach sowas dir ins Gesicht schreien, Akte X oder Mysterium oder Cthulhu oder Aliens. Ach genau, das habt ihr auch vergessen. Da kommt ja auch noch ein UFO.
Das hat der Manu Fan ja gesagt.
Wobei das aber ja, das war wirklich nur so visuell, glaube ich, bei Fargo oder so, gibt's ja auch, so Andeutungen, dass die ja dann gar nicht mehr aufgegriffen werden. Also das ist, glaube ich, nur so in ihrem Trip, weil man sieht ja den Jungen, wie er dann am Ende am Straßenrand läuft, so wie du gemeint hast. Der
ist vielleicht halt einfach der Trip. Vielleicht war das der Trip.
Was ich nicht verstanden habe, warum sie überhaupt diese LSD-Dinger da in diesem Umschlag findet. Woher kommt die denn jetzt her? Warum nimmt sie dann im Gefängnis diese...
Die kam aus der. Plättchen. Ja, das ist eine gute Frage. Warum sie die nimmt, ist eine gute Frage. Aber sie nimmt, sie findet sie in der Mine. Weshalb ich dachte, das ist so eine Art Umschlagplatz oder beziehungsweise Platz für Leute, um halt Drogen zu nehmen, so wie es das in Kleinstädten eben gibt, so wie die Bushaltestelle oder so, wo sich dann alle treffen.
So ist es bei euch, okay.
Ja, also ich komme vom Dorf und da haben wir noch keine Drogen genommen, aber da gab es tatsächlich nur einen Versammlungsplatz und das war die Bushaltestelle des Ortes. Sowas gibt's ja überall, bei einem, keine Ahnung, dieses Fußballfeld oder so. Ja. Ich meine, so eine Höhle ist ja natürlich ein Magnet für.
Deswegen waren doch da auch die Teenager und haben davor geraucht und so.
Genau. Aber was bedeutet denn der Vogel und das Bison?
Naja, der Vogel war witzigerweise auf dem LSD-Plättchen abgebildet. Ich glaube, dass da sich der Kreis wieder schließt. Das war ja, so eine Art Briefmarke und ich glaube, da war der Vogel drauf. Und ich glaube, das ist einfach so dieses wiederkehrende Symbol, dass da ständig dieser Vogel kommt.
Ja, aber wofür steht der? Ich meine,
Entschuldigung. Nö, keine Entschuldigung.
Nein, ich wollte nur sagen, weil in dem Moment, in dem man, also jetzt, es ergibt es für mich ein bisschen mehr Sinn, in dem Moment, in dem man das LSD mit dem Vogel auf dem Logo nimmt, kann man auch, man kommt ja dann wieder in die Mine, kann man, da wo der Vogel war, war ja eigentlich alles zu. Und da kann man dann durch. Und dadurch gelangt man ja überhaupt erst tiefer in diese Mine. Das ist mir nur so gerade eingefallen. Das bedeutet jetzt wahrscheinlich nichts, aber es ist irgendwie schön, wie das alles miteinander verknüpft ist, aber trotzdem keinen Sinn ergibt.
Dieser Vogel hat, glaube ich, auch was mit Virginia zu tun. Also ich glaube, dass das einfach so eine Art Wappentier oder so ist.
Von ja, und was ist denn mit dem Stadt? Und der Bulle? Oder der, was ist das eigentlich? Ist ein Bison, oder?
Ich glaube, das ist einfach, sie haben doch am Anfang fast diesen Unfall mit dem Bison. Und solche Erlebnisse arbeitest du doch dann in Träumen und in Trips dann einfach ein. Und ich glaube, sie und ihre Kollegin, die Helperin, die kauft ihr doch dann auch quasi aufgrund dieses Ereignisses noch dieses Kuscheltier, in dem Moment, wo sie die Akte dann auch findet.
Ja.
Und das ist, glaube ich, einfach, dass sie deswegen immer wieder, das ist ja auch so ganz typisch für Lynch, dass dann immer so Symbole wieder auftauchen. Und das kennt man doch auch selber von Träumen. Wenn dir dann irgendwie sowas mal passiert, dann kommt immer wieder so ein wiederkehrendes Viech. Und ich glaube, das ist auch einfach skurril genug, als dass da halt ständig dieser Bison im Schlafzimmer steht. Ich habe den einfach nur damit in Verbindung gebracht, mit diesem Ereignis ganz am Anfang vom Spiel.
Na gut, okay, das ist eine okay Erklärung, aber ich hätte es gerne ein bisschen mystischer. Ich hätte es gerne ein bisschen deeper.
Ja, Phallus-Symbol im Endeffekt wahrscheinlich.
Du wirst lachen. Träume und Phallus-Symbol. Ich habe gestern Abend habe ich geträumt, dass ich eine Blowjob-App entwickelt habe. wie Uber, nur halt für Blowjobs. Ja, weißt du, warum? Kann ich auch nicht erklären.
Eine Donner-Idee. Ja, warum denn nicht? Ja, klar. Ja.
Hätte ich jetzt nicht? Hier nicht verraten, weil jetzt macht jemand anders und wird damit reich.
Kann er gerne machen.
Ja.
Er kriegt damit auch Krankheiten wahrscheinlich.
wird dann von Facebook gekauft und bezahlt Schmierkampagnen gegen Trump. Nee, für Trump. Nee, also ja, okay, ich glaube, wir werden da auch bei, also man wird auch wahrscheinlich nie eine abschließende, allumfassende Erklärung finden können für das Spiel, ne? Also
Außer die Entwickler machen da mal irgend so ein Postmortem dazu oder so.
Oh, ich hoffe nicht.
Ja.
Das hasse ich immer, wenn hier auch Rowling immer Harry Potter im Nachhinein erklärt. Ach, und Dumbledore war schwul und Hermine war schon immer schwarz und dies und das und dann alles so erklärt und denkst du, ey, es war irgendwie geiler, als du nicht noch erzählt hast, wie du es dir gedacht hast. Sondern, ja. Irgendwie finde ich das immer uncool, wenn Leute dann das Bedürfnis fühlen, ihre Geschichte genau so, wie sie sich gedacht haben, zu erklären.
Eben, das lebt ja auch stark davon, dass man da sehr viel interpretieren kann. Und durch die Schnitte, hast du ja schon angedeutet, die Sachen, die dazwischen passieren, die weiß man einfach nicht. Die werden immer unklar bleiben, solange die Entwickler das nicht verraten. Und deswegen wird man, glaube ich, auch dieses Ende entsprechend deuten können. Aber mir ging es da ein bisschen wie dir, Daniel. Ich hätte gerne so ein bisschen was Konkreteres noch am Ende gehabt. Also, dass ich nicht weiß, was in der Kiste drin ist, ist klar. Diese Skurrile mit diesem Kult, den fand ich dann auf einmal zu plötzlich. Also der hätte sich vielleicht zwischendurch noch ein bisschen, ich mag es dann, wenn dieser Kult am Ende auftaucht und man aber dann so rückblickend kapiert, warum bestimmte Dinge passiert sind. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass man dann dadurch irgendwie erklärt bekommt, zum Beispiel, warum fährt da dieser Eiswagen zum Beispiel an der Statue vorbei oder dieses Militär oder so. Wenn man solche Dinge dann versteht durch so eine Schlussszene oder sie zumindest irgendwie damit in Verbindung bringen kann, dann finde ich es irgendwie ganz cool. Da hatte ich jetzt so das Gefühl, sie wollten halt einfach noch so ein Eyes Wide Shut-Moment irgendwie reinbringen, wo alle Masken aufhaben und Fackelträger rumstehen.
Ja, ich meine, es ist natürlich, man hat ja eine Maske auf, weil man gegen den eigenen Partner ermittelt, mit dem man ja auch einen coolen Abend hat und ähnliches. Man weiß ja mehr als er, man weiß, dass man ihn eigentlich als Ziel hat. Und insofern hat man ja eine Maske auf und das wird ja auch in dieser Szene so ein bisschen gezeigt, weil die Maske, die man aufhat, fällt ja runter und das ist das Gesicht von dem Hauptcharakter. Also so habe ich das zumindest interpretiert. Aber es hat eigentlich überhaupt keinen, ihr habt schon recht, diese ganze Szene hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Rest. Man könnte natürlich dann sagen, okay, vielleicht fanden da irgendwelche Rituale statt, aber mehr dazu erfährt man ja gar nicht. Und am Ende, ja, die Frage ist halt, was sagt das am Ende? Also am Ende sagt es, man fährt mit der Partnerin, die man nicht ausgeliefert hat, fährt man wieder wahrscheinlich aus Virginia raus oder so und man trifft den Jungen, den man eigentlich suchen musste. Und er ist ein Anhalter und will einfach nur weg oder so.
Aber die reagieren also da beide gar nicht mehr drauf. Das fand ich so komisch.
Ja, keinen interessiert's. Das ist auch so, ja, fuck it. Nicht mehr mein Problem. Ganz komisch. Aber ich verstehe bis heute auch nicht, warum die im Knast sind. Das war der Part, der mich am meisten verwirrt.
Weil das habe ich auch nicht verstanden. Warum landet sie denn im Knast? Also, oder beide eben, genau.
Also ich verstehe, dass man selbst im Knast landet, weil man ist ja der Partner und man will ja, die Oberen wollen ja sicher diesen Eindruck erwecken, dass beide verdächtig sind, so wie man ja auch jemanden, weiß ich nicht, was? Wenn jemand undercover ist, dann wird der trotzdem, ja trotzdem eingebuchtet, ne, damit alle Kriminellen denken.
Damit das Cover nicht auffliegt, ja, genau.
Aber für was wurden
die genau, denn eingesperrt? Die hat doch gar nichts gemacht, weil sie den Bullen gekauft hat an der Tankstelle oder was? Ich raff das nicht. Das ist alles so, meh.
Naja. Gab es da irgendeinen Grund? Also, weil die Akten, also es passiert ja, nachdem man dem Polizeichef die Akten gibt, die man von der Mutter gefunden hat. Aber das ist doch noch kein Grund, ins Gefängnis
zu kommen. Ach, echt? Ja. Das ist genau danach. Ja, dann muss es aber eigentlich, würde ich auch sagen, damit zusammenhängen.
Ja, aber dann, warum sollte sie dann gefangen
werden? Genau, das könnte man natürlich jetzt tatsächlich. Also in dem Moment habe ich da nicht drüber nachgedacht. Da schien mir schon logisch dieses, okay, du hast jetzt die Akten gefunden. Also du hast im Prinzip das kompromittierende Material gefunden, was die Mutter gegen den Polizeichef oder den FBI-Chef gesammelt hat. Und deswegen lässt der die wegsperren, weil er ja, weiß, dass die irgendwas gegen ihn offenbar in der Hand hat. Aber warum jetzt auch die Hauptcharakterin eingesperrt wird, also mit eingesperrt wird.
Ja, wie gesagt, das glaube ich ist, weil ja noch die Beweise fehlen und man ja immer noch, man kann sie ja immer noch so kompromittieren, indem man eben mit ihr zusammenarbeitet und dann irgendwas findet, wie dieses Medaillon, was ja der Chef nicht weiß, dass man es längst hat.
Ach so,
okay. Aber, ja, aber, okay, aber mit, ja, ich dachte halt, okay, in welcher, was für eine Gesetzeslage soll das denn sein, wo jemand in den Knast kommt, wegen irgendeiner Akte und jetzt aber, wo ihr sagt, dass das mit dem Polizeichef zu tun hat, der das dann ganz auf seine Kappe nimmt, mehr oder weniger, dass wir in den Knast kommen, das verstehe ich dann wiederum. Okay, der hat so ein bisschen die Regeln gebeugt, weil er seinen eigenen Arsch retten will, so könnte ich es mir interpretieren, aber es ist alles ein bisschen unbefriedigend. Es ist alles so 60-30%, weiß man nur.
Ja, aber die Frage ist, ist es dann wirklich unbefriedigend oder sorgt es eigentlich eher dafür, dass wir jetzt halt eine halbe Stunde drüber diskutieren, weil ja eben alles so angedeutet ist, ne? Also hätten sie uns da einfach schwarz auf weiß eine relativ einfache, nachvollziehbare Geschichte mit Anfang und Ende erzählt, dann hätte man sich halt gedacht, ach ja, nett, habe ich dann aber auch schon wieder vergessen, nachdem es vorbei ist. Also
ich glaube, so wäre es gekommen. Ja. Ich glaube, es war schon die richtige Wahl. Es muss einfach unbefriedigend sein, sonst.
Ja. Sonst redest du halt nicht drüber. Ja.
Ja.
Glaube ich auch. Aber trotzdem ein sehr schönes Ding, finde ich.
Ja, ich möchte kurz noch mal jedem, wirklich, ich möchte jedem noch mal 30 Flights of Loving, den spirituellen Vorgänger von anderen Entwicklern, von einem sogar nur, eine einzige Person. Virginia waren ja drei Personen. Und 30 Flights of Loving war eben nur eine Person und das ist, glaube ich, umsonst. Und die drei Personen fühlten sich inspiriert von diesem einen Spiel und das kann ich nur so bestätigen. Ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt, als ich es gespielt habe, weil da gibt es diese Schnitte aus der Ego-Perspektive und man hat die Lücken, die man automatisch auffüllt. Und insofern halte ich das für, vielleicht wird es irgendwann mal ein wegweisender Richtungswechsel in der Erzählweise von Videospielen sein, zumindest für dieses Genre, sage ich mal, dass man sagt, hier wurden zum ersten Mal filmische Schnitte wirklich in der Form benutzt, wie sie im Spiel funktionieren. Das ist ja auch noch wichtig. Du kannst ja nicht einfach überall wahllos schneiden, alle 3 Sekunden oder 2, sondern du musst ja irgendwie auch den richtigen Moment finden. Und das hat dieses Spiel, finde ich, sehr gut gemacht. Und das kann sich jeder mal angucken.
Ja, blendogames.com, da gibt's diese Spiele. 30 Flights of Loving kostet einen Fünfer, $5.
Kostet echt noch was, krass.
Ja.
Das war damals, glaube ich, irgendwie kostenlos, aber vielleicht war das auch so ein Event.
Und wem das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, Blendo Games, wir haben neulich, habe ich mit Dennis über Quadliteral Cowboys gesprochen.
Dieses Hackerspiel.
Das neue Hackerspiel, genau, was deutlich mehr Spiel ist. Das ist richtig Spiel, muss man richtig hacken. Wie gesagt, die Folge verlinke ich nochmal. Und 30 Flights of Loving, wie ist das spielerisch, wie muss man sich das vorstellen?
Nö, es ist eigentlich dasselbe, nur viel simpler. Also es ist nicht vergleichbar qualitativ und auch von der Musik her. Aber es ist so ein bisschen wie, wenn man so als Archäologe sich irgendwas anguckt, von dem man schon ein Bild hat und dann sieht, ah, so war das also. Im Grunde ist es wirklich so, es ist wie ein ganz roughes, wie als wäre es vom selben Team, 2 Jahre früher entwickelt worden,
als mit einem ganz anderen
Setting. Genau. Ja, es ist ganz interessant. Also ich meine, das geht auch nicht lange. Das geht wirklich maximal eine halbe Stunde, glaube ich. Also ich glaube so, wenn man normal spielt, 20 Minuten. Es erzählt auch eine relativ simple Geschichte. Also da gibt es nicht viel zu interpretieren oder ähnliches, sondern es ist einfach irgendwie schön und originell und ist ein bisschen cool. Ist so ein Heist-Spiel, so ein Bankraub-Spiel. Cool. Aber in dem macht man auch nicht viel. Also man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Und es hat von der Optik her noch weniger zu bieten als Virginia. Es ist so ein bisschen Minecraftig.
Es ist so ganz typisch mit diesen viereckigen Köpfen, was Blendo genau. Games immer macht, ja. Gut, haben wir verlinkt. Kann man sich dann nach den 2 Stunden Virginia, kann man sich das ja quasi zu Gemüte führen, der geistige Vorgänger. Ich finde es auch total nett, dass die da in der Widmung noch sagen, dass sie sich davon inspirieren haben lassen. Und dass das quasi der ausschlaggebende Punkt war, um Virginia zu machen.
Ja, das hat für mich, hat es den Deal komplettiert, den Schlüssel rumgedreht, weil da hatte ich dann irgendwie, okay, jetzt
finde
ich
euch richtig geil.
Ja, der abgebrochene Schlüssel, genau, ab da war er abgebrochen und für immer in meinem Herzen
stecken. Jetzt weiß ich, was in der Box ist. In der Box ist einfach eine Diskette mit 30 Flights of Loving.
Das ist gut, schick denen das mal als E-Mail und frag mal, ob das nicht vielleicht das in der Box ist. So, mal gucken, was sie antworten.
Bin gespannt. Gut. Also, dann machen wir an dieser Stelle den Sack zu. Wir werden auch keine schlussendliche Auflösung dieses Endes anbieten können. Vielleicht haben wir euch ein paar Inspirationen oder ein paar Deutungsmöglichkeiten gegeben. Ich würde mich freuen, wenn wir in den Kommentaren weiter diskutieren. Können wir gerne machen. Wenn ihr es gespielt habt, dann lasst uns doch da gerne weiter diskutieren. Vielen Dank, Simon.
Ach, dafür nicht. Ich danke euch, weil ich habe jetzt tatsächlich noch ein paar Sachen erfahren, die es noch ein bisschen erleuchten. Ihr habt so ein paar Fackeln reingetragen.
Wie so eine Therapiesitzung.
Ja. Ich muss jetzt erstmal einen Bison schlachten.
Er ist ein Vogel.
Gut, also schaut weiter fleißig Rocket Beans jetzt auf YouTube.
Simon, ja, bitte. 40. Bitte.
Und machst du irgendwie ein Let's Play oder sowas zu Virginia oder irgendwas?
Also wir haben jetzt Montag, an dem wir das aufzeichnen. Morgen läuft es schon. Aber ich habe direkt, ich habe ein paar Freunde, von denen ich weiß, dass sie auch sehr interessiert sind an dieser Art von Spiel. Und ich habe Nils, der nach mir Inside gespielt hat und der das ähnlich gut fand wie ich, dem habe ich das direkt zur Brust gelegt. Und er wollte das diese Woche dann auch noch spielen. Ich weiß ja nicht, wann der Podcast jetzt rauskommt. Aber ihr findet dann wahrscheinlich meine Version auf YouTube und ihr findet eventuell auch die von Nils dann live auf Rocket Beans TV oder eben auch auf YouTube.
Also die ganzen Sachen findet man ja bei YouTube dann auch on demand, oder?
Genau, da eh. Aber live ist ja irgendwie noch ein bisschen spannender, finde ich. Irgendwie
das
live
ist die Frage. Das ist die Frage für den
Ja, da sind wir wieder. Okay. Ja.
Gut, vielen Dank für den Besuch, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.
Tschüss. Tschüss.